Hallo, schön, dass du dir wieder eine halbe Stunde Zeit für die BWL nimmst. In der heutigen Folge geht es ums Rechnungswesen und Finanzierung und Investitionen. Es dreht sich also alles ums liebe Geld. Da ist es gut, wenn man als Unternehmer den Überblick behält, weil ohne Moos nichts los und die ganzen Geld-, Leistungs- und Zahlungsströme im Blick zu behalten und die nach Wert und nach Menge systematisch zu ordnen, erfassen und zu bewerten, genau das macht das Rechnungswesen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Rechnungswesen steuert die Geld- und Leistungsströme und ordnet sie nach Wert und Menge systematisch und erfasst und bewertet alles, was mit dem Geld zu tun hat. Man möchte natürlich alle leistungswirtschaftlichen Sachverhalte. Alles, wofür ich Geld bekommen habe und wofür ich Geld bezahlt habe, muss dokumentiert werden. Ich brauche eine Datengrundlage, um überhaupt meine Finanzströme, meine Ertragslage, meine Vermögenslage zu beurteilen. Denn es steckt ja auch viel Geld in der Ware oder in den Materialien, die ich an Einkauf schon beschafft habe. Und das möchte ich ja auch wissen. Das sind ja auch Werte. Und da einen Überblick zu behalten, dafür brauche ich auch das Rechnungswesen. Dann möchte ich ja Rechnungswesen, Rechnung schreiben, weil meine Gläubiger, die mir Geld schulden, die wollen eine Rechnung haben und vorher bezahlen sie nicht. Das muss das Rechnungswesen natürlich auch machen. Und last but not least, das Finanzamt. Nicht ist so sicher wie die Steuer und dort. Und die Steuer vergisst nicht. Und da muss ich alles belegen, was ich an Einnahmen und Ausgaben habe. Die Einnahmen will das Finanzamt wissen, um Steuern zu kassieren. Die Ausgaben möchte ich belegen können, um möglichst Steuern zu sparen. Und dafür ist das Rechnungswesen auch zuständig, um hier dann zu sehen, was ist am Jahresende übrig geblieben, was kann an Gewinn an die Kapitaleigner oder an die Unternehmenseigner ausgeschüttet werden. Und die ganze Orientierungsfunktion eine Aufgabe des Rechnungswesens. Also Rechnungswesen dokumentiert, schafft Datengrundlage, ist Grundlage für alle externen Gläubiger, Investoren, Staat, für die Gesellschaft, auch wieder in die starren Steuern. Ne? Aber auch Lieferanten und Wettbewerber. Lieferanten schicken mir Rechnungen, ich arbeite mit Aufträgen, die das Rechnungswesen teilweise auch mit überwacht. Das sind alles externe Interessenten. Und intern möchte ich natürlich die internen Kontrollorgane mit ansprechen. Ein Geschäftsführer kann nur kluge Entscheidungen treffen, wenn er Informationen hat. Und diese Informationen beschafft auch das Rechnungswesen. Und auch Mitarbeiter möchten eine ordentliche Lohnabrechnung haben. Und das gehört auch wieder mit zum Rechnungswesen dazu. So, was sind jetzt die Bereiche des Rechnungswesens? Zum einen die FIBU, die Finanzbuchhaltung. Zum zweiten Kostenrechnung. Dritte Planungsrechnung und die betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung. Die FIBU, die Finanzbuchhaltung, da geht es in erster Linie um die ganze Geschichte der Buchführung und alle Bücher zu führen, alle Geschäftsvorfälle ordentlich aufzuzeigen. Das ist die Sache der Buchführung. In der Inventur werden alle Bestände körperlich aufgenommen, alle Vermögens- und Sachbestände, alle Schulden werden nach Art und Menge und Wert einzeln erfasst und dann im Inventar verzeichnet. Also Inventur, körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und Schulden. Und die Auflistung aller Vermögenswerte und Schulden, das ist dann das Inventar. Und ohne Inventar kann ich keinen Jahresabschluss machen, kann ich keine Bilanz machen. Ich brauche ja die Vermögensgegenstände und Werte. Deshalb wird die Inventur auch immer am Geschäftsjahresabschluss, die Abschlussinventur, gemacht. Und die ist dann meistens gleich auch die Eröffnungsinventur fürs folgende Geschäftsjahr. Es gibt noch Kontrollinventuren und Stichtagsinventuren und Übergabeinventuren. Also es gibt verschiedene Inventurarten, aber das Finanzamt braucht am Ende eines jeden Geschäftsjahres eine Inventur, körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und Schulden. So, jetzt habe ich schon gesagt, ohne Inventur keine Bilanz. Die ganze Bilanzierung ist auch eine Geschichte, die in der Finanzbuchhaltung mit stattfindet. Bilanz, die Gegenüberstellung aller Vermögenswerte und Schulden und auch alle Anlage- und Umlaufvermögen und auch alle Forderungen aktiva und passiva werden in der Bilanz gegenübergestellt. Und ich sehe hier, was ist an Vermögenswerten, die aktiva da, das Anlage- und Umlaufvermögen. Und auf der passiva Seite, passiv, wo kommen die Mittel her, was ist Eigenkapital, was ist Fremdkapital, welche Rückstellungen gibt es auf der rechten Seite. Und so ist aktiva und passiva, stellen das gesamte Vermögen und den Wert des Unternehmens dar und zeigt auch, woher kommt das Geld. Also das ist die Gesamtübersicht. Sie wissen, jede Kapitalgesellschaft muss bis März des Folgejahres seine Geschäftszahlen veröffentlichen und da sollte wenigstens die Bilanz schon halbwegs fertig sein. So, und dann gibt es noch die G&V, die Gewinn- und Verlustrechnung. Und die G&V, die brauche ich auch erstmal für die Bilanz. Und kleine Unternehmer, die nicht bilanzierungspflichtig sind, erstellen einfach nur eine G&V, wo Aufwendungen und Erträge im Geschäftsjahr gegenübergestellt werden. Und dann steht unterm Strich Gewinn positiv oder eine schwarze Null oder eben auch Verlust, weil es heißt ja Gewinn- und Verlustrechnung, da zeigt sich am Ende, was ist übrig geblieben. Das sind die Bestandteile der FIBU, Finanzbuchhaltung. Buchführung, Inventur, Inventar, Bilanz und G&V, Gewinn- und Verlustrechnung. Zweiter Punkt, den wir im Rechnungswesen haben, ist die ganze Geschichte der Kostenrechnung. Kostenrechnung gibt es drei Hauptbestandteile. Die Kostenartenrechnung sagt, welche Kosten entstanden sind. Die Kostenstellenrechnung, wo sind die Kosten entstanden. Und Kostenträgerrechnung, wofür sind die Kosten entstanden. Gehen wir der Reihe nach vor. Die Kostenartenrechnung, da erfolgt eine Erfassung der Gesamtkosten und eine zweckmäßige Strukturierung der Gesamtkosten nach den unterschiedlichen Kostenarten. Und Kostenarten gibt es ganz viele, nämlich die Produktionskosten, Materialkosten, Betriebsmittelkosten, Personalkosten. Welche Art von Kosten sind entstanden? Aber auch Beschaffungskosten, Verwaltungskosten, Vertriebskosten oder die Einteilung nach Art der Verrechnung, Einzelkosten, Gemeinkosten und genauso nach Art der Kostenentfernung, aufwandsgleiche Kosten oder kalkulatorische Kosten. Komme ich gleich noch drauf, kalkulatorische Kosten. Oder kann ich ja gleich sagen, da werden Kosten kalkuliert, die dem Auftraggeber mit in Rechnung gestellt werden. Ob die nun direkt entstanden sind oder nicht, es werden hier oft auch Pauschalbeträge mit kalkuliert, um die Gesamtkosten umzulegen und die nicht so einzeln aufzulisten sind. Ja, dann gibt es primäre und sekundäre Kosten und fixe Kosten und variable Kosten. Ja. Fixe Kosten, eine Wohnung mieten, die Kaltmiete sind fixe Kosten in der Regel, aber Strom und Wasser sind variabel, je nachdem wie viel verbraucht wird. Und das hält halt von den Beschäftigungsschwankungen hängen diese Kosten ab. Ja, nochmal, Kostenartenrechnung, Welche Kosten sind entstanden? Die Kostenstellenrechnung. Wo sind diese Kosten und in welcher Höhe entstanden? Und da kann man dann sagen, ist das Bindeglied zwischen der Kostenarten- und Kostenträgerrechnung. Die verschiedenen Arten Kosten, der Materialkosten oder Personalkosten, wo, auf welcher Kostenstelle sind Personalkosten zum Beispiel entstanden? Sind in der Produktion entstanden, in der Verwaltung, im Einkauf oder im Verkauf? Und dann werden diese Kostenart, Personalkosten, auf die jeweilige Kostenstelle verteilt. Wo sind sie entstanden? Kostenträgerrechnung, die sagt wieder, wofür sind die Kosten entstanden? Und da, wenn man sagt, wofür, für bestimmte Produkte, Produktgruppen, für Dienstleistungen oder sind die Kosten für irgendein Projekt entstanden. Wenn ich ein neues Produkt entwickle und alle Kosten, die mit der Produktentwicklung zusammenhängen, gehen dann eben auf die Entwicklungsabteilung. Kostenträger ist dann die Entwicklungsabteilung. Kostenstelle könnte auch Entwicklungsabteilung sein, aber die Kostenstellen können innerhalb der Entwicklungsabteilung auch nochmal unterschiedlich unterteilt werden. Ne? So, und da gibt es wieder zwei Arten der Kostenträgerrechnung. Einmal die Kostenträgerzeitrechnung und die Kostenträgerstückrechnung. Zeitrechnung bezogen auf einen Zeitraum in Jahren, Quartalen, Monaten, Woche oder täglich oder stündlich, wie auch immer. Und die Kostenträgerstückrechnung. Rechnung, wenn auf ein Stück Leistung kalkuliert wird oder was kostet mich ein Produkt, eine Dienstleistung und diese Kostenstückrechnung, das ist meistens dann in der Vollkostenkalkulation wird das mit berücksichtigt, was ist meine Preisuntergrenze, was kostet mich selber ein Stück davon. Und das sagt dann eben auch wieder Kostenträger, in welcher Zeit oder genau wofür sind diese Kosten entstanden. So, und damit haben wir die Kostenrechnung, Kostenartenrechnung, welche Kosten, Kostenstellenrechnung, wo sind die entstanden und Kostenträgerrechnung, wofür sind die entstanden. So, die Finanzbuchhaltung und alles, was damit zusammenhängt, auch die Kostenrechnung und so weiter, sind wesentliche Grundlage für die Gewinnermittlung und damit für die Besteuerung. Und Gewinnausschüttung an die Anteilseigner und auch die Steuerbelastung, alles die Finanzbuchhaltung bildet dafür die Grundlage. Also die verwaltungstechnische Grundlage, weil die alle Zahlströme im Überblick haben. Eine Informationsgrundlage für Entscheidungen dann auch im Unternehmen. So, wenn ich jetzt weiß, wofür habe ich Geld ausgegeben und wo ist das Geld geblieben, dann kann ich ja auch sagen, okay, wie sieht das im nächsten Jahr aus? Wie sieht das in der nächsten Periode aus? Und das ist dann das Planungsrechnen. Ich sage mal, planen kann man aufgrund von vergangenheitsbezogenen Werten und dann betrachtet man das Umfeld und guckt, was ist in Zukunft möglich und daraus wird man dann einen Plan basteln. Ein Plan ist immer abhängig von Umfeld und von den Strukturen, die mein Handeln bedingen und da ist ja in Geschäftsbereich, die ganze Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation, wie entwickelt sich das, kommen neue Konkurrenten dazu, wie entwickelt sich das Ausland als Lieferant oder als Geschäftspartner mit dazu. Wir müssen gucken, wie entwickeln sich die Kundenbedürfnisse. Die Kunden entwickeln und verändern sich auch ständig, die Bedürfnisse ändern sich, die Kaufkraft der Kunden ändert sich und mit der technischen Entwicklung gehen auch die Kunden einher oder die Kunden wollen ja auch immer die neueste Technik, die neuesten Gadgets haben. Das ist eine Kundenentwicklung und ich und meine Fähigkeiten im Unternehmen, meine Produktionsfähigkeiten ändern sich auch. Das, was im Unternehmen stattfindet, kann ich am ehesten beeinflussen. Merkt ihr übrigens, ich, Kunde, Konkurrenz. Die drei Haupteinflussfaktoren, darüber haben wir im Marketing schon mal gesprochen. Strategisches Dreieck. Und bei Markt am Anfang auch. Also, das ist immer wieder dasselbe. Wie gehe ich jetzt in der Planungsrechnung vor? Es gibt unterschiedliche Unternehmensbereiche. Ich muss zum Beispiel einen Beschaffungsplan machen, wenn ich Ware beschaffen will, wenn ich Rohstoffe beschaffen will, wenn ich weiß, wie mein Produktionsplan aussieht, kann ich meinen Beschaffungsplan daran anpassen. Wenn ich weiß, was ich kochen will, weiß ich, was ich einkaufen muss. So, und wenn ich weiß, was ich produzieren will, weiß ich auch, welche Maschinen und andere Investitionen sind notwendig, dann kann ich meinen Investitionsplan danach gestalten. Einen Produktionsplan werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich einen Absatzplan habe. Wenn ich weiß, was kann ich verkaufen, weiß ich, was muss ich produzieren. Absatzplan, Produktionsplan, Beschaffungsplan und Investitionsplan müssen aufeinander abgestimmt sein. Und wenn ich dann weiß, was ich an finanziellen Mitteln brauche oder an Gütern, dann muss ich auch wissen, wo kommt das Geld her und dann mache ich einen Finanzplan oder einen Finanzierungsplan. Also solche Planungen, die im Planungsrechnen stattfinden, sind aufs gesamte Unternehmen abgestimmt und dann guckt man, was muss ich investieren und wann kommt mein Ertrag wieder raus, wann amortisiert sich der Aufwand. Ich hoffe ja, dass er sich amortisiert, dass am Ende auch was übrig bleibt. Das Ganze im Planungsrechnen zusammengefasst. Dann gibt es noch die Betriebsstatistik. Statistiker sind auch ganz spezielle Leute, die wollen alle Zahlen ganz genau analysieren, in Struktur bringen und dann nochmal umordnen und wieder in neuem Zusammenhang neu in Struktur bringen und wieder Zusammenhänge erkennen, die vorher gar nicht da waren, die einem aber dann wieder bei Entscheidungen helfen können. Und so gibt es die Umsatzstatistik, Lagerstatistiken, Personalstatistiken. Ne? Lagerstatistik, die Umschlagshäufigkeit, wie schnell schlägt sich ein Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums um, wie ist der durchschnittliche Lagerbestand, wie verändert sich der durchschnittliche Lagerbestand, wie hat er sich in den letzten Jahren verändert. Lagerbestand, Umschlagshäufigkeit hat immer was auch mit Kapitalbindung zu tun, um dann wieder für Finanzierungsentscheidungen oder Finanzierungsentscheidungen treffen zu können. Also die Betriebsstatistiker, die alle Zahlen zur Verfügung stellen, wichtige Leute, die können schön das Unternehmen informieren, den Unternehmer informieren und der kann dann aufgrund dieser Informationen qualifizierte Entscheidungen treffen. Ja, gucken wir uns mal an, was es so im Rechnungswesen für Grundsätze gibt. Und diese Grundsätze, die können wir hier in der BWL beim Rechnungswesen mit besprechen, aber die gibt es in der Buchführung dann ganz genauso. Das ist meistens so die erste Vorlesung Buchführung. Was sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung? Und da steht Nummer 1, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es müssen alle Aufzeichnungen korrekt und zeitgerecht nachgewiesen werden und es müssen die einheitlichen Regeln, die gültigen Regeln eingehalten werden. Und Klarheit und Übersichtlichkeit. Eine klare Gestaltung in der Buchführung, dass man schnell eine Übersicht hat. Die Aufbewahrungsfristen müssen eingehalten werden. Das Finanzamt kann auch 10 Jahre später noch prüfen. Ne? Und auch so eine Grundregel, keine Buchung ohne Beleg, Geld geht nur raus, wenn der Beleg da ist. Und der Beleg muss auch so sein, dass ich den Jahre später noch vorzeigen kann. Nochmal, Richtigkeit, Vollständigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit. Die Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung, keine Buchung ohne Beleg. Dann gibt es die Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung. Der Jahresabschluss, ne? Bilanzierung gegenüberstellen aktiva, passiva. Das heißt, Bilanzklarheit, Wahrheit, Kontinuität, Identität und Vorsicht. Bilanzklarheit, die klare übersichtliche Darstellung aller Positionen im Jahresabschluss, das ergibt sich aus dem Grundsatz der Bilanz schon. In den Konten wird gebucht, jeder einzelne Vorgang landet in den Konten, die Konten werden zusammengefasst und am Ende die Abschlüsse der Konten in der Bilanz klar und übersichtlich dargestellt, dass man sich nicht hier in jeder Einzelbuchung verliert, sondern dass man gleich die zusammengefassten Werte zur Verfügung hat. Bilanzwahrheit. Ich darf nur das richtige Zahlenmaterial verwenden. Ich bin als Unternehmer auch dafür verantwortlich, dass alle Zahlen, die in die Bilanzierung einfließen, richtig sind und dafür unterschreibe ich am Ende auch. Und die müssen auch von Dritten nachprüfbar sein. Bilanzwahrheit. Kontinuität. Eine Bilanz wird am Jahresbeginn, die Eröffnungsbilanz, und am Geschäftsjahresabschluss erstellt. Und das über viele Jahre, über viele Perioden hinweg. Kontinuierlich muss auch hier die Entwicklung und die zahlenmäßige Entwicklung im Unternehmen klar und übersichtlich dargestellt werden. Die Bewertungsmethoden, die ich verwende, sollten auch kontinuierlich angewendet werden. Nicht, dass ich in einem Jahr so bewerte, im nächsten so, im dritten so. Und plötzlich kommen völlig unterschiedliche Zahlen für meine Vermögensgegenstände zur Buchung. Das wäre nicht kontinuierlich genug. Bilanzidentität, die Schlussbilanz der Abrechnungsperiode und die Eröffnungsbilanz der Folgeperiode müssen übereinstimmen. Ich sage ja schon, man macht meistens eine, aber es wird als beides bezeichnet. Bilanzidentität und Vorsicht bei der Bilanzierung, eventuelle Risiken, die in Zukunft auf das Unternehmen zukommen können oder Verluste, die ich vorhersehe, sollten schon mit berücksichtigt werden und hier gilt natürlich das Realisations- und Imparitätsprinzip. Bei der Inventur gibt es die Grundsätze der ordnungsgemäßen Inventur, Vollständigkeit, Richtigkeit und Erfassung der einzelnen Bestände, aber auch Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit und Klarheit und Nachprüfbarkeit. Das heißt, ich muss alles vollständig aufnehmen, ich muss es richtig aufnehmen, die Bestände im Einzelnen erfassen. Es gibt wegen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit auch die Möglichkeit, Stichproben zu nehmen und das dann statistisch hochzurechnen. Gibt es eine Stichprobeninventur und sowas. Da muss man auch wieder gucken. Schätzungen sind nur im begrenzten Umfange und nach statistischen Grundlagen möglich, auch wieder hier aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit. Und ich muss alle Inventurergebnisse, alle Positionen klar nachprüfbar nachweisen können. Also wenn das Finanzamt kommt und sagt, das habt ihr hier aufgenommen, muss ich sagen können, das war Regal 128, Platz 4, folgende Ware war dort zu so und so viel Stück vorhanden. Und dann gucken die hin und dann sieht man, ob es stimmt oder nicht. So viel zu dem Grundsatz ordnungsgemäßer Inventur. Ja, heute steht noch auf dem Plan die Investition und Finanzierung und ich merke schon, es wird ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Sei tapfer und halte durch. Gut, kommen wir zur Finanzierung. Was sind Aufgaben der Finanzierung? Ja, das Wort in sich sagt schon, Finanzierung, es geht um die Finanzen. Wie kriege ich etwas finanziert? Wo kommt mein Geld her? Wie schaffe ich's, die laufenden Kosten, die täglichen Kosten zu erwirtschaften? Wie kann ich Bedarfsdeckung vornehmen für die Werkstoffe? Wie kann ich meine Zulieferer bezahlen? Wie kann ich die Betriebsmittel finanzieren? Mit welchem Geld passiert das? Aber auch, wie kann ich die Kapazitäten des Unternehmens erweitern? Wie kriege ich Geld oder womit finanziere ich den Neubau der neuen Produktionsniederlassung? Wie erhöhe ich die Leistungsfähigkeit oder wie modernisiere ich meine Anlagen? Und wenn es ums Geld geht, muss ich mir gucken, wie finanziert sich das? So. Ziele der Finanzierung, Sicherung der Liquidität. Liquidität, dass immer genügend Bargeld im Hause ist. Dass immer genügend Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, um Forderungen auszugleichen und fristgerecht meinen Verpflichtungen nachzukommen. Ich möchte aber auch eine Rentabilität haben. Rentabilität, rentabel ist etwas, wenn ich mehr rauskriege, als ich reinstecke. Und es gibt eine Eigenkapitalrentabilität, eine Fremdkapitalrentabilität und eine Gesamtkapitalrentabilität. Und wenn ich mit meinem Gesamtkapital mehr erwirtschafte, als mich Fremdkapital kostet, also wenn ich eine Gesamtkapitalrentabilität von 10% habe, der Fremdkapitalzins bei 5% liegt, habe ich den Rest übrig, um mein Eigenkapital noch höher zu verzinsen. Oder es lohnt sich, neues Fremdkapital aufzunehmen, wenn der Fremdkapitalzins unter der Gesamtkapitalrentabilität liegt. Und das nennt man den Leverage-Effekt und damit steigt die Verzinsung des Eigenkapitals. Kommt bestimmt an anderer Stelle nochmal bei der ganzen Kosten-Leistungs-Rechnung die Rentabilitäten. Und Finanzierung hat natürlich auch die Aufgabe, die Unabhängigkeit zu erhalten. Das Verhältnis Eigenkapital, Fremdkapital ist immer ganz wichtig. Und das ist auch eine Finanzierungsgeschichte. Je mehr Eigenkapital ich im Unternehmen habe, umso unabhängiger bin ich von Fremdkapitalgebern. Und damit ist es auch eine Sicherheit und eine Begrenzung unternehmerischer Risiken. Je mehr Fremdkapitalgeber Mitspracherecht haben, umso schwieriger für mich. So, und Eigenkapital bedeutet immer, die Unternehmenseigner, die Anteilseigner bringen das Geld ins Unternehmen ein. Und wenn das Unternehmen pleite geht, ist das Geld auch weg. Wer Kapital in Form von Eigenkapital ins Unternehmen einbringt, haftet mit diesen Einlagen oder aber vielleicht sogar beim Einzelunternehmen mit seinem Privatvermögen. Ne? Ein Fremdkapitalgeber, der haftet fürs Unternehmen nicht, der will sein Geld wiederhaben und der will seine Zinsen haben. Im Fremdkapitalgeber besteht ein Schuldverhältnis, der Eigenkapitalgeber ist dann am Unternehmen beteiligt und kriegt auch anteilig Gewinn und Verlust. Ein Fremdkapitalgeber, der kriegt nur Zinsen und gut. Ob ein Eigenkapitalgeber zur Mitbestimmung berechtigt ist oder nicht, das hängt wieder ab von der Unternehmensform. Habe ich stimmberechtigte Aktien, bin ich auch als Eigenkapitalgeber berechtigt mitzubestimmen. Fremdkapitalgeber, den geht nicht an, was ich im Unternehmen mache, ist zwar hart gesagt, aber ich habe einen Kreditvertrag. Wenn ich mich an den halte und meine Zinsen ordentlich zahle, meinen Zahlungsverpflichtungen nachkomme, kann der nicht mitbestimmen. Wenn das Fremdkapital zweckgebunden ist, kann er zwar im Nachweis verlangen, dass ich das zweckgebunden eingesetzt habe, mehr aber nicht. Eine Verzinsung vom Eigenkapital oder das, was ich an Eigenkapitalrentabilität am Jahresende ausgeschüttet bekomme, Das ist mein Einkommen, was ich versteuern muss. Die Fremdkapitalzinsen, die gelten als Kosten oder Aufwand und die sind natürlich absetzbar, weil das ja auch aus dem Unternehmen Geld ist, was rausgeht und was demzufolge den Gesamtgewinn schmälert. Ja, Fremdkapitalgeber legen meistens fest, dass sie nach einer bestimmten Zeit das Geld wieder haben wollen. Der Eigenkapitalgeber, der ist meistens über einen längeren Zeitraum ans Unternehmen gebunden und damit steht mir das auch länger, vielleicht sogar zeitlich unbefristet zur Verfügung. So, wie kann man jetzt eigenfremd finanzieren? Was gibt es für Finanzierungsarten? Und da gibt es die Finanzierungsformen nach der Kapitalherkunft. Ist im Skript Seite 15 rechts unten eine sehr schöne Abbildung drin. Und zwar geht es dort um Innen- und Außenfinanzierung. Bei der Innenfinanzierung kommt das Kapital aus dem Unternehmen selber. Bei der Außenfinanzierung kommt neues Geld von außerhalb des Unternehmens ins Unternehmen rein. Schauen wir uns erstmal die Innenfinanzierung an. Das ist immer so eine Sache, wie kann man denn was innen finanzieren? Na, ich kann Gewinnrücklagen bilden oder Gewinnrücklagen auflösen. Wenn ich Gewinnrücklagen bilde, versteuere ich diesen Gewinn nicht, habe das Geld noch da, um vielleicht Verluste im nächsten Jahr auszugleichen. Ich könnte, solange ich das Geld da habe, dieses unter bestimmten Bedingungen auch verwenden. Also eine Form der Selbstfinanzierung aus Gewinnrücklagen. Dann gibt es die Innenfinanzierung als Finanzierung aus Abschreibungen. Wenn ich Abschreibungen als Kostenbestandteil der Produkte mit kalkuliere und über den Umsatz auch erwirtschafte, dann werden diese Abschreibungen nicht ausgezahlt. Personalkosten, Löhne und Gehälter, Materialaufwand, das sind immer Kosten, die ich auszahlen muss. Abschreibungen, die ich mitkalkuliert habe, muss ich aber nicht auszahlen, weil ich ja schon die Ware oder meine Werkstatt und die ganze Einrichtung finanziert habe. Diese Abschreibungen stehen dann als liquide Mittel dem Unternehmen zur Verfügung. Und deshalb kann ich auch über Abschreibungen oder aus Abschreibungen einen Kapazitätserweiterungseffekt erzielen und noch mit den Abschreibungen Steuern sparen, Kosten verursachen. Ich kann neben Selbstfinanzierung aus Gewinnrücklagen, Finanzierung aus Abschreibungen, auch Finanzierung aus Vermögensumschichtungen vornehmen. Ich verkaufe Anlagegüter, habe damit Bargeld, um etwas anderes zu kaufen. Wenn ich eine gebrauchte Maschine verkaufe, habe ich die Anzahlung für die neue Maschine schon wieder im Unternehmen. Das ist nichts anderes als eine Vermögensumschichtung. Und wenn ich sage, ich verkaufe das Auto und bestelle dafür 3 Fahrräder, dann habe ich die Fahrräder finanziert aus Vermögensumschichtung. So, und die zeitweilige Finanzierung aus Rückstellungen, dass ich die Rückstellungen bilde, das Geld zur Verfügung habe, die dann vielleicht wieder auflöse, das ist auch noch eine Sonderform der Innenfinanzierung. Also, wo kommt das Geld aus dem Unternehmen? Außenfinanzierung bedeutet in der Regel auch eine Kapitalmehrung, wenn ich sie nicht gerade nutze, um Verlust auszugleichen. Ne? Und da kann ich ja sagen, Anteilseigner, stockt euer Eigenkapital auf. Und jeder bringt von seinem privaten Geld nochmal einen Batzen mit ins Unternehmen. Dann ist die Kapitaleinzahlung aufs Eigenkapital. Und das nennt man auch die Eigenfinanzierung oder Beteiligungsfinanzierung. Ich kann natürlich auch neue Gesellschafter aufnehmen ins Unternehmen. Und weil die dann am Ende auch wieder beteiligt sind, ist es auch eine Form der Eigenfinanzierung. Wenn ich meine Leute oder ich selber mein Kapital nicht aufstocken will, gehe ich zur Bank und möchte einen Kredit. Und das nennt man dann die Fremdfinanzierung. Es wird Fremdkapital, was wieder verzinst wird. Neben der Kreditfinanzierung gibt es noch Leasing und Factoring. Gehe ich gleich noch drauf ein. Ich will nur noch mal kurz die Finanzierungsformen zusammenfassen. Innenfinanzierung mit Selbstfinanzierung, Finanzierung aus Abschreibung und Finanzierung aus Vermögensumschichtungen, eventuell Sonderform aus Rückstellung. Und Außenfinanzierung, eine Eigen- und Fremdfinanzierung, wobei Eigenfinanzierung, Aufnahme neuer Gesellschafter oder Aufstockung der Gesellschaftsanteile bedeutet und Fremdfinanzierung in Form von Krediten als Kreditfinanzierung oder Leasing und Factoring. Ja, ich habe gerade gesagt, ich gehe noch schnell aufs Leasing mit ein. Leasen heißt mieten, nicht kaufen. Ich miete mir ein Anlagegut, bezahle monatliche Beträge oder quartalsweise, halbjährlich, jährlich, je nachdem, wie es mit dem Leasinggeber vereinbart ist. Aber ich habe die Kosten sofort anfallend und nur die, die ich in der Regel gleich mitkalkuliere. Ich muss nicht ein Anlagegut voll finanzieren und dann Stück für Stück abschreiben, sondern ich habe nur die Kosten, die gerade fällig werden und bezahle dann für die Nutzung. Und die Leasinggebühren richten sich üblicherweise auch nach der Abschreibung, aber der Leasinggeber oder die Leasinggesellschaft will natürlich auch noch was dran verdienen. Die werden auch nochmal Gebühren verlangen. Bei einer Fremdfinanzierung Kredit, eine Bank gibt mir auch keinen Kredit umsonst. Also hier muss man immer gucken, was lohnt sich. Man kann mittlerweile alles leasen. Maschinen, Anlagen, Gebäude. Also es gibt ganz viele Dinge, die zu leasen sind. Leasingkosten, sofort steuerwirksam, sofort von der Steuer abzugsfähig. Ich habe aber, wenn ich ein Gut lease, dieses nicht als Vermögen im Unternehmen. Es zählt dann nicht als Vermögenswert, weil ich ja nicht Eigentümer bin, sondern nur Nutzer. Factoring ist eine Form, wo ich Forderungen verkaufe. Wenn ich von einem Kunden Geld erwarte, aber eben erst in 30, 60, 90 Tagen, heute aber schon meinen Lieferanten bezahlen muss, dann verkaufe ich diese Forderung an einen Faktor und kriege von dem Faktor oder von der Faktorbank das Geld heute. Natürlich abzüglich Kosten und Zinsen. Aber manchmal ist das besser, meine Forderungen billiger zu verkaufen, dafür aber heute meine Lieferanten schon zu bezahlen und so das Zahlungsziel, was ich meinem Kunden gewährt habe, zu übertragen auf eine Faktorbank und selber sofort liquid und flüssig zu sein. Manche Faktorbanken übernehmen dann gleich noch die ganze Inkasso-Geschichte oder die übernehmen sogar das Ausfallrisiko mit. Alles natürlich gegen Gebühren oder gegen Abschläge bei der Auszahlungssumme, gegen Gebühren. Dieses Ausfallrisiko, das Delcreder, Delcredere Provision, wird es immer geschrieben, also das Delcreder, wenn das der Faktor mit übernimmt, bezahle ich nochmal eine Delcredere, Delcreder Provision. Gut. Auch damit habe ich über Factoring wieder liquide Mittel sofort zur Verfügung. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann probiert man es heute ganz modern mit Crowdfunding. Und Crowdfunding, ich schreibe ins Internet an eine Masse von Bürgern, bitte gebt mir Geld, investiert. Und die kriegen entweder Zinsen versprochen oder die kriegen Beteiligungen versprochen oder irgendwelche anderen Leistungen. Oder einfach nur, sie können ihre Seele beruhigen, sie haben was Gutes getan und einem armen Unternehmer unter der Arme gegriffen. Und bei so einer Schwarmfinanzierung, beim Crowdfunding, wenn viele, viele, viele kleinere Beträge geben, kommt für den Einzelnen auch ein großer Betrag zustande. Es gibt verschiedene Crowdfunding-Plattformen. Einfach mal im Internet gucken, Crowdfunding, und dann, ja, von mir aus auch mal ausprobieren. Vielleicht kriegt er ja was zusammen, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Gut, das zum Thema Finanzierung. Und wenn wir das Geld zur Verfügung haben, wenn wir die Finanzen haben, dann werden wir ja investieren. Und Investition ist alles, was mit Kapitalverwendung zu tun hat. Und wenn freies Kapital in gebundenes Kapital umgewandelt wird, dann nennt man das auch eine Investition. Und eine gute Investition ist es immer dann, wenn die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen. Und damit sind wir wieder bei der Rentabilität. Ne? Und Investitionen gibt es ganz verschiedene. Die objektbezogenen Investitionen und die wirkungsbezogenen Investitionen. Das ist jetzt auch wieder nur eine Begriffserklärung und wer will, kann auf der Seite 17 im Skript die Übersicht sich nochmal zu Gemüte führen. Dort sind dann bei objektbezogenen Investitionen die Sachinvestitionen, die Finanzinvestitionen und die immateriellen Investitionen genannt. Objektbezogen, wenn ich eine Maschine kaufe, kaufe ich ein Objekt. Wenn du dir eine Wohnung kaufst und willst die vermieten, ist das eine Investition. Eine Wohnung, um selber die zu nutzen, ist nur bedingt eine Investition, wenn sie dann beim Verkauf wieder mehr bringt. Oder wenn ich Miete spare, wenn ich geringere Ausgaben habe, als ich für die Kaufwohnung habe. Hier muss ich immer gucken, Einsatz und was kommt am Ende dabei raus und die gesamten Kosten überblicken. Das ist dann eine Investition. So, eine Finanzinvestition, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige und da Dividende bekomme, wenn ich Geld auf die Sparkasse lege und Zinsen bekomme. Ich weiß, das ist heute fast nicht mehr denkbar, aber es gab mal Zeiten, da hat man auch auf seine Spareinlagen Zinsen bekommen. Und das könnte auch eine Finanzinvestition gewesen sein. Oder ich investiere in gutes Personal oder in Rechte und Patente, in Know-how. Bei so einem Patent habe ich auch bloß ein Recht in der Hand, nichts Materielles, aber es ist ein Objekt. Und dann gibt es wirkungsbezogene Investitionen, Nettoinvestitionen, Gründungs- und Erweiterungsinvestitionen. Ich schaffe Vorräte. Die Vorräte, die ich habe, werde ich später wieder in mehr Geld umwandeln. Ja, haben die letzten Wochen viele gemacht, die haben sich schnell noch bevorratet mit allen möglichen Sachen, weil eine Preissteigerung in manchen Bereichen zu erwarten ist. Und es gibt Reinvestitionen, wo man Ersatzinvestitionen vornimmt oder Rationalisierungen vornimmt oder Umweltsünden beseitigt, Modernisierungsinvestitionen nennt man dann alles Reinvestition. Also objektbezogene Investitionen, Sach-, Finanz- und immaterielle Investitionen. Wirkungsbezogene Investitionen sind Netto- oder Reinvestitionen. Und jetzt, deshalb habe ich heute auch mal ein bisschen länger gemacht als sonst, weil am Schluss soll noch der finanzwirtschaftliche Prozess mal mit betrachtet werden. Und das geht halt mit einer Investitionsbedarfsplanung los. Ich gucke, welche Finanzmittel brauche ich, welche Investitionsalternativen gibt es, wie hoch ist der genaue Kapitalbedarf, wie kann ich die Finanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen, welche gibt es überhaupt. Dann werde ich die Investitions Entscheidung treffen und durchführen, abwickeln, ein- oder auszahlen. Mithilfe der Investitionsplanung, eine Investitionsrechnung vornehmen, eine Finanzierungsplanung, eine Außen- und Innenfinanzierungsmöglichkeiten abchecken. Eine Finanzierungsentscheidung treffen im Rahmen von Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten und dann im Zahlungsverkehr abwickeln. Und damit haben wir die ganze Geschichte. Das Rechnungswesen, Kostenrechnung und Finanzierung mal besprochen. Und ich hoffe, es war nicht zu viel auf einmal, aber das Schöne an so einem Podcast ist, man kann den ja auch zweimal hören. Ich hoffe, es bringt ein bisschen mehr Verständnis für die ganzen finanzwirtschaftlichen Ströme im Unternehmen. Wenn ihr sonst eine individuelle Beratung wünscht oder kurz vor der Prüfung nochmal einen Crashkurs und eine Zusammenfassung möchtet, besucht mich auf meiner Webseite ggünther.de und ansonsten noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.